Tatort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mein Name ist Claudia Stamm. Ich bin seit über 20 Jahren Inhaberin der Fachstelle Mobbing und Belästigung und habe schon vielen 100 Betroffenen und auch Arbeitgeber geholfen, wenn es um Vorwürfe von sexueller Belästigung gegangen ist. Mein heutiger Gast ist der Florian Schneider. Er ist Anwalt und Inhaber der Kanzlei im Turm in Winterthur und er führt mit mir regelmässig Untersuchungen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch. Herzlich willkommen, Florian, und danke, dass du heute da bist.
Ja, hoi Claudia, vielen Dank auch dir. Wir arbeiten jetzt ja schon ein paar Jahre zusammen und ich erinnere mich genau, du hast damals explizit einen Mann gesucht und einen Anwalt gesucht, der mit dir zusammen so Untersuchungen durchführt. Warum eigentlich?
Ja, genau, weil gerade beim Thema sexuelle Belästigung ist es sehr wichtig, dass die männliche und die weibliche Sichtweise vertreten sind. Und vom beruflichen Hintergrund her macht es durchaus auch Sinn, wenn die psychologische und die juristische Sichtweise abgedeckt sind.
Okay, und was für eine Rolle spielt dann die männliche und die weibliche Sichtweise konkret in solchen Fällen?
Ja, also die Erfahrung in der Praxis zeigt eigentlich immer wieder, dass Männer häufig eine höhere Toleranzgrenze haben, bis sie etwas als sexuelle Belästigung empfinden als Frauen. Das sehe ich zum Beispiel auch immer wieder in meinen Schulungen. Wenn eine Frau zum Beispiel irgendein Bild mit sexistischem Inhalt verschickt, dann fühlen sich die meisten Männer nicht so schnell belästigt, wie das umgekehrt der Fall ist. Es gibt aber auch da ganz klar Ausnahmen, die die Regeln bestätigen.
Ja, das kann ich also bestätigen. Das ist auch meine Wahrnehmung. Aber vielleicht müssten wir mal erklären, wie wir überhaupt zu solchen Untersuchungen kommen und wie wir dann konkret vorgehen.
Ja, genau. Also in der Regel komme ich eine Anfrage über vom Arbeitgeber, der sagt, eben, es gebe einen Vorwurf von sexueller Belästigung in ihrem Betrieb und es stehe Aussage gegen Aussage. Und sie wissen dann meistens nicht, was sie jetzt machen sollen, weil sie sagen, ja, wir glauben beiden, respektive wir wissen nicht, wer lügt.
Das ist so. Und das ist eben dann der Moment, wo wir jeweils ins Spiel kommen. Und der Ablauf ist eigentlich immer so, dass wir zuerst die belästigte Person befragen und dann die belästigende Person mit den Vorwürfen konfrontieren. Dann hören wir uns das mal an und entscheiden nachher, ob wir die beiden Personen vielleicht nochmal anhören müssen, ob es allfällige Zeuge gibt, die wir noch befragen müssen, oder ob es sonstige Beweismittel gibt, die wir anschauen müssen, um den Sachverhalt zu erstellen.
Genau, und was ja da immer wieder spannend ist und auch phänomenal ist, wie die unterschiedlichen Sichtweisen an mich aussehen. Also das staunen wir ja auch immer wieder, wenn wir die eine Seite hören und nachher die andere. Aber da kommen wir dann vielleicht nachher noch mit einem konkreten Beispiel darauf zurück. Dann vielleicht gerade mal die Frage an dich, Florian. Eben, wir haben jetzt ja schon diverse Untersuchungen gemacht im Verlauf dieser letzten Jahre. Welcher Fall hat für dich in deiner Wahrnehmung die erstaunlichste Wende genommen? Eben genau das mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, die ich jetzt gerade vorher gesagt habe.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir haben, glaube ich, ein paar Fälle gehabt, die irgendwie eine erstaunliche Wende genommen haben. Aber der vielleicht erstaunlichste Fall und auch der, der irgendwo am tragischsten war und am extremsten war, wo mir jetzt gar in den Sinn kommt, das ist einer von einem Dienstleistungsunternehmen, der betroffen war. Da war ein Team auf Firmenausflug und dazu haben sie dann noch übernachtet, weit weg von zu Hause. Das Team ist dann in den Ausgang gegangen, in eine Bar, sind zu Nacht essen und wie es sich halt manchmal so ergibt, ist sehr viel Alkohol konsumiert worden. Im Verlauf von dem Abend ist dann der Vorgesetzte, der Chef, zurückgegangen ins Hotel, aber eben nicht allein, sondern er ist begleitet worden von zwei jüngeren Frauen. Und die zwei Frauen, die haben sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnert, was da eigentlich passiert ist am Abend vorher. Und haben dann aber so Flashbacks gehabt, oder gemeint, sie haben so Flashbacks. Und sind dann eigentlich der Überzeugung gewesen, sie seien von ihrem Vorgesetzten missbraucht worden. Wir haben dort umfangreiche Untersuchungen angestellt, haben Leute befragt und es hat sich dann gezeigt, dass im Verlauf des Abends diesen beiden Frauen, aber auch noch einer weiteren Frau, Kaltropfen ins Getränk geschüttet worden sind. Nicht von dem Vorgesetzten, sondern von einer anderen Person. Und es ist offenbar dann wirklich so gewesen, dass die beiden nicht mehr gewusst haben, was passiert ist. Und wir haben dann den Angeschuldigten, haben wir dann genau befragt. Und er hat uns wirklich glaubhaft können erzählen, dass die beiden ihn zu einem Drink ins Zimmer eingeladen haben. Und dass sie dann vor ihm seinen Augen angefangen haben, zusammen Sex zu haben. Er selber war dann passiv gewesen, hat das in dem Sinn einfach genossen und hat da zugeschaut, aber er hat sich nicht aktiv irgendwie in die sexuellen Handlungen involviert. Für uns ist das wirklich überzeugend gewesen und es hat sich eben wirklich gezeigt, dass die Wahrnehmung oder was die beiden Frauen gemeint haben, erlebt zu haben, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und so haben wir ihn dann von der sexuellen Belästigung können freisprechen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dort dann eine Fürsorgepflicht festgestellt. Wir haben also gesagt, er hat als Vorgesetzter sicher zu wenig wahrgenommen und er hat das passive Zuschauen, das ist auch nicht das, was man von einem Chef natürlich würde erwarten. Also das Fazit war dann, keine sexuelle Belästigung, aber Fürsorgepflichtverletzung und das hat dann auch zu einer sehr strengen Verwarnung von ihm geführt.
Ja, genau. Das hast du jetzt sehr schön geschildert. Ich mag mich wirklich auch noch ganz genau erinnern, eben, wo der Fall reingekommen ist und wo ich dann gehört habe, von der Auftraggeberin, eben, dass er erzähle, die zwei Frauen haben zusammen Sex gehabt, habe ich zuerst also gedacht, ja komm, aber das ist jetzt also wirklich, also eine bessere Ausrede kannst du jetzt nicht mehr bringen. Und nachher eben, wie du jetzt schon gesagt hast, das ist so dann wirklich tatsächlich, so gewesen. Dann vielleicht noch eine weitere Frage, also ein weiteres Thema, das ja auch immer wieder, gerade bei der sexuellen Belästigung mal kann vorkommen, ist das Thema Falschanschuldigung. Also eben, wenn das jemand eine Anschuldigung macht, jemand hat ihn belästigt und wir kommen dann zum Schluss, dass es einfach nicht stimmt. Was wir dort so ein bisschen wie ja als Muster jetzt haben können langsam erkennen, ich jetzt auch mit meinem psychologischen Hintergrund da vielleicht noch mehr auch ein bisschen dahinter gesehen, ist, dass es häufig eigentlich Personen sind mit einer Persönlichkeitsstörung, die so etwas machen. Und vielleicht in dem Moment, wenn sie das machen, auch wirklich daran glauben und sich so reinsteigern, dass aber wirklich eben ein anderes Problem dahinter ist. Wir haben doch gerade letztes Jahr so einen Fall gehabt, wo man hätte sollen untersuchen, wo es auch um schwere Vorwürfe gegangen ist. Und wo wir dann haben wollen, uns da dran machen, hat dann die Person plötzlich gesagt, ja nein, sie will jetzt doch nicht, dass das untersucht werde, sie hätte Angst und so, aber irgendwie ist das alles ein bisschen mysteriös gewesen. Also eben dort, das gibt's leider eben wirklich auch.
Ja, das ist so. Und das sind so Fälle, die dann oft in zweierlei Hinsicht eigentlich tragisch sind. Einerseits für die Person, die natürlich diesen Wahn unterliegt. Andererseits aber auch der Person, die dann zu Unrecht angeschuldigt wird. Weil auch wenn man die vielleicht dann freispricht und auch kann wirklich aufzeigen, dass das nicht passiert ist, was ihr da vorgeworfen worden ist, ist der Ruf halt oft einfach schon so beschädigt, weil intern Gerüchte rumgehen oder weil die Person vom Arbeitsplatz mal ferngehalten wird oder was auch immer, dass sie nachher eigentlich nicht mehr dort arbeiten kann, selbst wenn klar ist und wenn man das auch ausführt, dass sie eben das nicht gemacht hat, was ihr vorgeworfen worden ist.
Genau, da kommt mir übrigens jetzt gerade der Fall in den Sinn, den wir kürzlich hatten im Gesundheitswesen, wo doch dort ist es, glaube ich, ein Arbeitskollege gewesen, angeschuldigt worden ist, er hätte eine Frau sexuell belästigt und wir dort wirklich zum Schluss gekommen sind, das ist eine Falschanschuldigung gewesen und wir ihn eigentlich in dem Sinn freigesprochen hat und er dann aber selber entschieden hat, er könne da jetzt nicht mehr weiterarbeiten, weil das hätte jetzt seinen Ruf zu fest zerstört, das war genau so ein Beispiel gewesen eigentlich, oder? Wirklich eigentlich tragisch, aber ja.
Genau, und dort tun wir auch untersuchen, oder? Ist es eine Falschanschuldigung bewusst? Das gibt's natürlich. Oder eben passiert es unbewusst? Und das kann dann natürlich unterschiedliche Konsequenzen auch haben, für die Person, die diese Anschuldigungen gemacht hat. Wenn es bewusst ist, ist es natürlich nicht okay, dann hat es Konsequenzen. Auch aus Arbeitgeberseite oder aus Arbeitgebersicht muss es Konsequenzen haben. Wenn das aber unbewusst passiert, eben vielleicht krankheitsbedingt, dann muss man halt schauen, wie man mit dieser Situation umgeht.
Genau, genau. Gut, dann ist es ja oftmals eben auch so, dass auch bei uns ja nachher Aussage gegen Aussage ist. Kannst du vielleicht dort noch mal kurz erklären, wie wir da jeweils trotzdem mit relativ grosser Sicherheit herausfinden können, wie sich etwas wirklich zugetragen hat, Florian?
Ja, also muss vorausschicken, ganz immer können wir es natürlich nicht herausfinden, das ist klar. Es gibt immer einmal einen Fall, wo man einfach nicht weiss, was ist jetzt schlussendlich passiert. Und dann muss man das auch festhalten, sonst wird man ja am einen oder anderen nicht gerecht. Aber wie du sagst, in den allermeisten Fällen kommen wir zu einem Schluss und kommen zu einer absoluten Überzeugung. Und was wir da dabei machen, eben, wir schauen den Sachverhalt ganz genau an und wir schauen eben auch Personen an. Also wie tun sie sich äussern uns gegenüber? Und da gibt's Lügenmerkmale und Realitätskriterien, wo sich herausgebildet haben, wo auch Gericht damit arbeitet. Und einfach so ein paar Beispiele, wahrheitsgetreue Aussagen, die sind eigentlich kennzeichnet normalerweise durch detailreiche Aussagen, die sind anschaulich, es sind spontane Schilderungen und sie sind sehr oft sehr individuell geprägt. Das sind so typische Zeichen, dass eine Aussage eben wahr ist. Und dann gibt es eben auch Indizien für bewusst oder unbewusst falsche Aussagen. Und das sind zum Beispiel Übertreibungen in der Sache und in der Bestimmtheit. Das sind stereotype Aussagen, karge, abstrakte Aussagen ohne Details in Nebenpunkt etc. Die Liste ist sehr lang und es ist ganz klar, es braucht natürlich da einfach auch sehr viel Erfahrung in der Untersuchung, dass man eben einer Person halt nicht auf den Leim geht.
Genau, was mir dort vielleicht gerade noch als konkretes Beispiel in den Sinn kommt, ist doch der Fall gewesen, wo wir jemanden konfrontiert haben mit diesen Vorwürfen und die Person einfach immer, also kaum uns fertig zugelassen hat und schon gesagt hat, das ist Verleumdung. Das ist Verleumdung. Einfach gar nicht einmal überlegt hat zuerst, oder könnte irgendetwas da dran sein, oder wie hat sich das aus meiner Sicht zugetragen, sondern einfach immer gerade kategorisch, alles ist Verleumdung gewesen. Das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel gewesen, oder?
Genau, und das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn ich es jetzt vergleiche mit Strafverfahren, oder? Dort gibt's ja, man kennt das so ein bisschen aus dem Film, oder? Die Situation, wo der Anklagte oder der Beschuldigte einfach mal sagt, ich mache keine Aussage, oder? Und im Strafrecht mag das zum Teil dann der richtige Weg sein. Bei uns ist das aber nicht immer das einzig Wahre, sondern wir möchten tatsächlich den Sachverhalt erstellen. Und wir sind nicht Strafrichter, sondern wir müssen schlussendlich eine Empfehlung abgeben an Arbeitgeber. Und wenn jetzt jemand auch überhaupt nicht kooperiert, dann ist das ja auch nicht das Zeichen, dass man den irgendwie weiterhin kann im Arbeitsprozess behalten und der sich wieder eingliedert und dass das weiterhin möglich ist, dass dann die Personen, die da miteinander im Clinch stehen, dass die weiter können miteinander arbeiten. Also es sind bei uns noch ein bisschen andere Faktoren, die da mitspielen.
Genau. Gut, jetzt ist es ja so, das weiss man ja auch aus Statistiken und ich würde jetzt sagen, das ist auch bei uns in den Untersuchungen so, dass meistens Frauen betroffen sind, die von Männern belästigt werden. Statistiken sagen ja da, in 9 von 10 Fällen ist das so. Es gibt aber auch Fälle, wo es um sexuelle Belästigung unter Männern geht. Das haben wir ja zum Beispiel schon mal gehabt. Magst du dich erinnern, der Fall ist schon Zeit her, wie ist das schon wieder genau gewesen dort in dem Fall? Das war, glaube ich, einer von unseren Ersten gewesen, oder sogar unseren Ersten, den wir zusammen gemacht haben.
Ja, genau. Wir haben schon mehrere Fälle gehabt, wo es um Belästigungen unter Männern gegangen ist. Das ist so. Der, den du jetzt gerade ansprichst, das war einer im Gesundheitswesen. Und es ist dort um eine sexuelle Belästigung gegangen, wo ein Pfleger einen Praktikant im Intimbereich berührt hat. Angeblich. Der Pfleger war schon ein bisschen älter und sehr erfahren und der Praktikant war einfach ab und zu dort in der Institution tätig gewesen. Und der Pfleger, der hat dann alles abgestritten und hat eigentlich die Situation komplett umgekehrt dargestellt. Das heisst, er hat eigentlich gesagt, die andere Person, eben der Praktikant, der hat sich an ihn angemacht. Und dort hat sich dann aber wirklich gezeigt, auch wirklich bei komplettem Abstreiten, dass es einfach zu viel Ungereimtheiten gegeben hat. Und der Praktikant auf der anderen Seite, der hat den Sachverhalt eigentlich sehr, sehr schlüssig geschildert. Wir haben bei ihm dann, und das ist auch immer ein Aspekt, den wir natürlich beleuchten, auch absolut kein Motiv zu einer Falschanschuldigung gefunden. Also hat sich für uns nicht erschlossen, warum der jetzt dem älteren Pfleger irgendwie etwas Falsches anlasten sollte. Und so sind wir dann wirklich, nichtsdestotrotz, allen Abstreitungen zum Trotz, sind wir zum Schluss gekommen, mal, er muss das gewesen sein und haben dann das auch so festgehalten. Wir haben das Resultat dann der Arbeitgeberin und der Betroffenen eröffnet und eben in dem Moment hat er dann wirklich, ist er zusammengebrochen, der Angeschuldigte hat angefangen zu brüllen und hat dann eigentlich gesagt, es sei alles wirklich ganz genau so gewesen, wie wir es beschrieben haben in unserer Untersuchung.
Genau, das ist ja, er hat einfach extrem Angst gehabt vor einer Kündigung und hat gehofft, weil es ja keine Zeugen gegeben hat von dem Vorfall, hat gehofft, dass es nicht ans Tageslicht kommt und dann ist es halt dann leider anders gekommen, genau. Und ich glaube, er hat dann auch, ja, er hat dann Kündigung bekommen, genau. Gut, dann vielleicht da noch ein anderer Fall eben, wo es auch, um Männer eigentlich gegangen ist. Das ist, ein Fall im Kulturbereich gewesen, wo ein Vorgesetzter sich in einen jungen Praktikant, verliebt hat. Immer wieder Einladungen und Bilder, wirklich, also pornografische Bilder auch geschickt hat mit ziemlich eindeutigen Einladungen, wo der junge Praktikant aber eigentlich nie erwidert hat. Also der hat immer eigentlich versucht, gar nicht zu reagieren oder nur sehr sekt zu antworten. Wir haben die Chats ja alle gesehen gehabt. Er hat natürlich Angst gehabt, der Praktikant, dass es sonst könnte dann negative Folgen haben für ihn, wenn er zu fest jetzt den Vorgesetzten vor den Kopf stoss. Also es ist so, glaube ich, für ihn wirklich wie eine Gratwanderung gewesen, wenn er mit dem soll umgehen, genau.
Ja, und in dem Zusammenhang, Claudia, halt die klassische Frage, darf man sich am Arbeitsplatz dann nicht verlieben? Mag es ein Flirt leiden? Oder wie siehst du das? Was sagst du dazu jetzt mit dem Hintergrundfall dieser Untersuchungen?
Ja, also grundsätzlich muss man sicher einmal unterscheiden. Geht es um einen Vorgesetzten, der sich in einen Mitarbeiter verliebt, oder geht es um zwei Arbeitskollegen, Kolleginnen, die sich ineinander verlieben? Das ist grundsätzlich sicher einmal ein Unterschied. Ein Vorgesetzter hat eine erhöhte Fürsorgepflicht, kann sich nicht so viel erlauben, aber klar, auch Vorgesetzte verlieben sich, wir sind alles Menschen. Und natürlich ist es ja auch so, dass sich sehr viele Paare am Arbeitsplatz kennenlernen. Das ist schon immer so gewesen und das wird auch weiterhin so bleiben. Das ist grundsätzlich ja auch nichts Schlechtes und dort ist es ja auch so, dass irgendwann mal jemand den ersten Schritt hat müssen machen, wo man vielleicht noch nicht gewusst hat, wie reagiert der andere darauf. Dort ist es halt dann wirklich wichtig, oder? Wenn man den ersten Schritt macht und man merkt, vom anderen kommt keine Resonanz, kommt kein positives Feedback, dass man dort halt dann wirklich stoppt. Und eben das gegenseitige Flirten, das ist ja dann etwas, was beiden Spass macht, was sich so ein bisschen wie positiv entwickelt für beide Seiten. Und das ist natürlich etwas anderes als eben dann so Belästigungen, wo man wirklich ganz klar merkt, der eine Person ist es unangenehm. Was würdest du noch ergänzen da?
Ja, nein, kann ich eigentlich gar nicht ergänzen. Kann mich dem voll und ganz anschliessen. Absolut.
Okay. Gut, dann noch ein anderes heisses Thema, wo wir auch immer wieder darauf stossen, ist das Thema Alkohol. Das spielt ja oft eine Rolle, wenn wir so Fälle untersuchen. Weil natürlich, wenn man Alkohol konsumiert, dann sinkt die Hemmschwelle. Man sagt vielleicht etwas oder macht etwas, was man sonst nicht würde machen. Vielleicht kannst du da gerade mal etwas dazu sagen.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Und es ist so, ich glaube, das können wir festhalten, in vielen Untersuchungen, die wir jetzt geführt haben, betreffend sexuelle Belästigung, ist Alkohol irgendwie im Spiel gewesen. Also das ist ein Fakt. Auf die andere Seite müssen wir jetzt aufpassen, oder? So ein bisschen wegen der Deformation professionell. Also das, was wir hören, das sind die Fälle, wo dann auch etwas passiert. Das ist jetzt überhaupt nicht so, dass an jeder Weihnachtsfeier oder an jedem Fest, wo Alkohol fließt, dann auch irgendwie eine sexuelle Belästigung passiert. Also, dass man jetzt den Alkohol in dem Sinn nicht per se verteufelt. Aber es ist, glaube ich, so, die Hemmschwelle ist tiefer und es kommt vielleicht eher zu irgendwelchen Handlungen, die man nicht machen würde, wenn man nüchtern wäre. Und insofern kann man sicher mal sagen, trinkt man weniger Alkohol, also Firmenausflüge, Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, dann nachher geht man sicher auf Nummer sicher. Gleichzeitig eben gehört es vielleicht zum Teil auch zu einer Firmenkultur, dass man es halt mal glatt hat miteinander und auch mal irgendwie ein Glas, zwei, drei darf trinken miteinander. Das gehört vielleicht auch dazu und vielleicht ist das ja auch irgendwie gut fürs Team und für den Spirit und dass man nachher gut zusammenarbeiten kann. Und da muss man halt einfach ganz gut aufpassen. Man muss wissen, wie viel verleidet es und ab wann ist nicht mehr gut. Und man muss auch ein bisschen das Gegenüber mit beobachten. Also es ist klar, wenn alle ein bisschen lockerer unterwegs sind, dann nachher muss man nicht irgendwie überstreng mit sich selber sein, oder? Dann darf man natürlich in dem Sinn mitmachen, aber man muss einfach immer sehen, wo ist Grenze? Wo ist dort der Moment, wo man irgendeine Grenze überschreitet oder eben wo das Gegenüber halt vielleicht die Messlatte ein bisschen tiefer angesetzt hat. Darum, ja, Alkohol, ich glaube, es ist eine Tatsache, es wird getrunken und das ist auch nicht immer schlecht, aber man muss einfach vorsichtig sein. Und man muss sich halt bewusst sein, wenn man mal ein bisschen angeheitert ist oder eben gar betrunken ist und dann zu etwas kommt, vielleicht kommt es halt zu einer Anzeige und dann hat man sich natürlich dieser Frage zu stellen und dann kann man nicht einfach sagen, ich bin halt betrunken gewesen, sondern es ist dann vielleicht eine sexuelle Belästigung und dann ist es halt so.
Genau, ja, ich glaube, ich will da gar nicht viel ergänzen. Also ich persönlich finde auch, eben erhöhte Vorsicht ist sicher geboten. Es ist ein Unterschied, ob man privat mit Freunden unterwegs ist und eine Party hat oder ob es vom Geschäft aus ist. Und eben die Erfahrung hat ja wirklich schon mehrmals gezeigt, dass wir gerade so im Januar häufig dann so Anfragen, ein, zwei, drei gehabt haben, was genau um so Weihnachtsessen gegangen ist. Jetzt letztes Jahr natürlich wegen Corona oder das Jahr jetzt weniger. Aber ja, also ich empfehle grundsätzlich eine erhöhte Vorsicht. Macht sicher Sinn, aber eben, jeder muss für sich halt sein eigenes Mass finden.
Ja, eben vielleicht nur noch ein Punkt. Du hast es gerade gesagt, im privaten Rahmen, dort ist es natürlich anders. Dort kennt man Freunde irgendwie im ganz lockeren Umgang. Eben oft einmal, dass man miteinander schon mal etwas getrunken hat, etc. Im Arbeitsumfeld ist es halt anders, oder? Normalerweise trinkt man dort nicht bei der Arbeit. Das ist zumindest der Standard. Und dann gibt es halt mal einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr an einem speziellen Anlass. Aber am nächsten Tag ist man eben wieder nüchtern und muss wieder können miteinander ganz normal zusammenarbeiten. Und das ist eine andere Ausgangslage, genau.
Genau.
Ja, Claudia, jetzt noch eine Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht die Untersuchung, wo wir uns am wenigsten einig sind? Ich glaube, das ist so. Wir sind uns nicht immer einig. Aber hast du noch eine im Kopf, wo wir uns wirklich gar nicht einig sind?
Ja, ich weiss es noch ganz genau. Das war auch ein Fall im Dienstleistungsbereich, wo wir zuerst natürlich, wie eigentlich ja immer, die betroffene Frau befragt haben. Und ich habe ihre Schilderungen eigentlich dort zuerst wirklich geglaubt. Und du, ich weiss es noch genau, wo sie rausgelaufen ist, hast du gesagt, ich glaube, der hat kein Wort. Und ich habe gesagt, wieso? Es ist doch glaubwürdig, was sie gesagt hat. Ja, und nachher mit der Zeit eben, es ist ja dort darum gegangen, dass sie so ein handgeschriebenes Tagebuch dabei hat, wo sie immer wieder rumgeblättelt hat und gesagt hat, sie hätte dort alles aufgeschrieben, alle Vorfälle. Und du bist ja dann darauf bestanden, dass wir das dürfen kopieren, um das selber können lesen, was sie dort notiert hat. Und komischerweise ist dann tatsächlich von diesen Vorfällen, die sie uns geschildert hat, an diesen Daten, die sie uns geschildert hat, hat gar nichts in dem Tagebuch gestanden. Was ich dann schon auch ein bisschen komisch gefunden habe. Und dann müssen sie sagen, gut, also, irgendetwas stimmt da doch nicht so ganz. Und was wir ja dann auch noch herausgefunden haben, wo wir dann auch mit dem Vorgesetzten geredet haben, wo sie ja beschuldigt gehabt hat, bei ihr war es ja so gewesen, der Vorgesetzte war relativ neu gewesen. Hat ein bisschen andere Messkriterien gehabt, also hat sie ein bisschen kritischer beurteilt als der vorhergehende Chef. Und sie hat irgendwie dann, glaube ich, einfach auch Angst gehabt, ihren Job zu verlieren. Und auch, wir haben ja dann auch noch eine Zeugin befragt, die sie uns genannt hat, wo sie gesagt hat, die hat das auch gesehen, dass der mich belästigt hat. Und die Zeugin hat ja das dann eigentlich gar nicht können bestätigen, was sie uns erzählt hat. Und darum sind wir dann ja wirklich auch zum Schluss gekommen, dass es eine falsche Entschuldigung war. Und dort hat es ja eben auch ein Motiv gegeben, im Gegensatz zu dem Fall eben da mit dem Pfleger, respektive mit dem Praktikant im Gesundheitswesen, oder? Ihr Motiv war wirklich gewesen, dass sie hat wollen, den Vorgesetzten einfach, ja, irgendwie schlecht anstehen lassen, mit der Hoffnung, dass sie dann weiter ihren Job so machen kann, wie sie es bisher gemacht hat.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein Fall gewesen, oder, der zeigt, es hat irgendwie zuerst nach dem einen ausgesehen. Und man hat halt wirklich die verschiedenen Beweismittel müssen würdigen, anschauen. Und so haben wir dann schlussendlich wirklich herausgefunden, was Sache gewesen ist. Ja, wie ist das eigentlich, Claudia, wenn es zu so einer Untersuchung kommt? Wie erlebst du dann jeweils die Arbeitgeber?
Ja, also wenn ich dann ein Telefon bekomme vom Arbeitgeber, dann ist es meistens so, dass sie ein bisschen überfordert sind mit dieser Situation, dass sie hilflos sind, nicht wissen, was sie machen sollen. Darum läuten sie uns ja auch dann an, oder? Weil sie irgendwie merken, sie haben dort zu wenig Know-how. Ist ja auch nicht so, dass ein Betrieb jedes Jahr irgendwie 10 so Fälle hat oder so. Das kommt meistens selten vor. Und sie möchten es auch natürlich dann so schnell wie möglich geklärt haben, oder? Weil sie sagen, das ist unhaltbar für uns da. Wir wissen nicht, ob wir jetzt da jemanden im Geschäft haben, der dort tatsächlich jemanden belästigt und vielleicht ja auch noch andere belästigt oder belästigt hat. Und ja, also sie brauchen einfach wirklich dringend unsere fachliche Unterstützung, genau.
Genau, und unsere Unterstützung ist ja dann eigentlich zweifache. Also wir tun einerseits mal den Sachverhalt klären, wir tun es rechtlich einordnen, ist es eine sexuelle Belästigung, ja oder nein. Und wir tun aber auch Massnahmen empfehlen, normalerweise zumindest. Und das ist ja oft auch der Wunsch. Wie gehen die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen nachher mit dem um? Tun sie das umsetzen?
Ja, also in den allermeisten Fällen ja. Setzen sie um, was wir empfehlen. Es ist aber auch schon mehrmals vorgekommen, dass im Verlauf von so einer Untersuchung ein Arbeitgeber dann schon vorschnell irgendeine Entscheidung getroffen hat. Zum Beispiel eine Kündigung. In einem Fall sogar ist es ja mal eine Fristlose gewesen. Du weißt, welchen Fall, das ich meine. Mhm. Ja, wo sich dann natürlich zumindest im Nachhinein als fraglich herausgestellt hat. Und dort plädiere ich oder wir eigentlich ja immer wieder dafür, wartet ab, bis wir die Untersuchung abgeschlossen haben, bis das Resultat vorliegt und dann erst Massnahmen ergreifen und nicht vorschnell irgendetwas machen. Da kann der Schuss eben wirklich ein bisschen hinten rausgehen auch.
Genau. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Claudia, und zwar, was ist deine Botschaft an alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die plötzlich mit einem Vorwurf von sexueller Belästigung in ihrem Betrieb konfrontiert sind?
Ja, also ich würde sagen, bitte keine vorschnellen Handlungen. Tun Sie lieber einmal noch eine Nacht drüber schlafen, wenn Sie so von so einem Vorwurf hören. Und eben lönnt Sie vielleicht lieber, wenden Sie sich lieber an Experten, wie natürlich an die Fachstelle Mobbing, um das wirklich sauber abklären, bevor Sie irgendetwas vorschnell jemanden auch verurteilen oder etwas machen, was sich im Nachhinein als falsch herausstellt. Was hast du als Anwalt noch zu ergänzen, Florian?
Ja, den Werbespot hast du jetzt schon gebracht für uns. Nein, im Ernst, ganz wichtig, ich glaube, das kann ich wiederholen, keine vorschnellen Handlungen. Und das heisst jetzt eben auch in rechtlicher Hinsicht an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sind vorsichtig mit fristlosen Kündigungen. Das ist ein ganzes heisses Eisen und hat fast immer nachher einen Prozess zur Folge, wo die Arbeitgeberin in den allermeisten Fällen verliert. Und dann kann es wirklich richtig teuer werden. Also Vorsicht mit fristlosen Kündigungen. Zuerst den Sachverhalt abklären und dann wirklich schauen, was ist die beste Reaktion darauf.
Genau. Damit wären wir am Schluss. Vielen Dank, Florian, für das spannende Gespräch.
Ja, ich habe dir zu danken, Claudia. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast.
Danke.
Das war der Dortjob. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessieren sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Fachstelle-mobbing.ch